Willkommen hier beim Suhrkamp Espresso. Das bedeutet ein Thema, vier Bücher. Und diesmal ist das Thema Norwegen, weil Norwegen ist Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse. Und ja, was denken wir denn bei Norwegen? Natürlich Fjorde, hohe Berge und aber auch gute Literatur, wie zum Beispiel folgendes Buch, Gyrill Gabrielsen, deren Buch Die Einsamkeit der Seevögel ist gerade im Inselverlag erschienen. Frau Dittes, die Einsamkeit der Seevögel, also ich dachte mir, so viel norwegischer kann ja ein Buchtitel auch wirklich nicht sein. Um was geht's denn da? Weil ich habe gehört, im Original heißt das Buch eigentlich nur Ankunft.
Also es geht um eine Frau, eine Forscherin, die sich in eine Fischerhütte zurückzieht, in die Einsamkeit und die es am Anfang als großartig findet, dass sie dort Luft zum Atmen hat und die sich aber nach und nach sehr mit sich selbst auseinandersetzen muss und sich am Ende ihren eigenen Dämonen stellen muss. Und was ich besonders toll finde, Sie sprachen ja auch schon die Fjorde an, ist an diesem Buch die Atmosphäre, die durch die Landschaft entsteht. Also wir sind in Finnmark, das ist wirklich der allernördlichste Zipfel Europas, also des europäischen Festlandes, auch das Nordkap ist, da gibt es Nordlicht, da schroffe Felsen, tiefe Fjorde. Die Frau, die Protagonistin des Buches, ist im Winter dort. Das heißt, sie muss sich da auch mit den Elementen auseinandersetzen. Sie fährt mit dem Schneemobil durch Schnee und Eis. Wind schneidet ihr, schneidender Wind pfeift ihr um die Ohren. Das ist ja eindrücklich.
Okay. Und wie hat die Autorin das gemacht? Weil das hört sich für mich ganz, ganz typisch so an, dass die Autorin sich für das Schreiben dieses Buchs auch ganz genau in die Situation gebracht hat. Oder stimmt gar nicht?
Also die lebt in Oslo. Sie stammt allerdings aus Finnmark. Also sie wird das sehr genau kennen, was sie da beschreibt, ob sie sich jetzt in eine Klausur zurückgezogen hat in eine Fischerhütte, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Was ist denn das für ein Buch? Weil ich habe gehört, diese Frau, die bekommt dann ja mit sich selber eigentlich Probleme, ne? Also sie muss dann mit sich kämpfen. Und einige Leute haben mir so zugesteckt, das ist fast ein Krimi. Ist das vielleicht sogar richtig?
Also ein Krimi im Sinne des Genres ist das sicherlich nicht.
Aber
also,
eine Spannung haben wir schon.
Es gibt auf jeden Fall eine ganz klare Spannungshandlung. Man möchte schon wissen, was passiert der Frau da, wie geht es mit ihr weiter? Also sie wartet beispielsweise, sie sagten ja schon, der Originaltitel heißt Ankunft, sie wartet auf ihren Geliebten, der will dort Zeit mit ihr verbringen, hat sich angekündigt, aber er schiebt seine Abreise immer weiter hinaus. Man weiß nicht so genau, kommt der eigentlich noch oder nicht? Und dann ist es auch so, dass die Frau in der Einsamkeit zunehmend ja so ein bisschen wunderlich wird. Also kennt man ja, wenn die Leute lang allein sind, dann werden die so ein bisschen merkwürdig. Sie fängt an, Stimmen zu hören. Sie setzt sich immer stärker mit der Geschichte des Ortes auseinander. In dieser Hütte haben im 19. Jahrhundert eine Familie gelebt, denen dann ein großes Unglück widerfahren ist. Und nach und nach spürt sie die Präsenz dieser Vergangenheit immer stärker. Also es ist durchaus spannend. Man will dann schon wissen, was es damit auf sich hat. Es gibt aber jetzt keinen Kriminalfall und es gibt auch keine starke äußere Handlung. Also Krimis sind ja immer wahnsinnig schnell konzipiert, da muss sehr viel passieren. Hier passiert sehr viel im Innern der Figur.
Es klingt aber so atmosphärisch, dass ich mich frage, gibt es eine ideale Aufstellung oder Situation, die man sich vielleicht privat schaffen kann, um dieses Buch zu lesen? Also so eine Leseaufstellung, irgendwas, wo man sagt, da wird das Buch noch besser?
Also es ist definitiv nicht unbedingt eine klassische Strandlektüre, würde ich sagen. Man kann das vermutlich schon am besten im Herbst oder im Winter lesen. Sofa, Tee, wenn es draußen klirrend kalt ist.
Klischee, aber passt.
Genau.
Vielleicht haben Sie aufgepasst, bei dem letzten Buch, Die Einsamkeit der Seevögel, da haben wir gesehen einen Fjord auf dem Cover und ein Haus am See. Und das sehen wir jetzt auch beim nächsten Buch. Lars Mütting, Die Glocke im See, erschienen im Inselverlag. Frau Gretter, verschiedene Kritiker sagen zu diesem Buch, es sei zum einen ein packender, präziser, historischer Liebesroman. Andere sprechen von einem Melodram. Dann habe ich noch was gelesen, es ist melancholisch, besinnlich. Was ist denn dieses Buch jetzt wirklich?
Es ist sicher alles auf einmal. Es ist ein historischer Roman. Lars Mütting ist ja dafür bekannt, dass er sich sehr mit der Geschichte Norwegens beschäftigt. Und er hat eben hier, holt er weit aus. Ich gehe vielleicht gerade nochmal auf das Cover zurück, von dem Sie gerade sprachen. Es gibt da einen See. Der Titel heißt Die Glocke im See. Und wir haben da noch ein Haus stehen, das wir so nicht kennen. Es handelt sich bei diesem Haus um eine Stabkirche, die aus Holz besteht und bereits im Mittelalter gebaut worden ist. Das heißt, Wir versuchen ja immer sozusagen als Bücherleute die Umschläge mit einer bestimmten Suggestivkraft auszustatten. Mhm. So, wir haben hier zwei Botschaften. Wir haben diese Glocke im See und wir haben diese Stabkirche. Diese Stabkirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die Glocke im See, das verrate ich Ihnen jetzt, weil ich verrate Ihnen dadurch nicht zu viel, versinkt in diesem See und das 1880. Gut. Das heißt, wir haben eine große Zeitspanne. Ja. Das ist der historisierende bzw. der historische Teil.
Gibt es natürlich aber auch eine quasi Hauptdarstellerin, und zwar Astrid.
Astrid,
der ist es da zu eng im Dorf, die will raus. Was will denn Astrid?
Astrid will ins Offene, um das mal so zu sagen. Astrid ist die Tochter aus einer Bauernfamilie und sie möchte etwas anderes erleben. Man muss sich auch Norwegen vorstellen, und Klaus Schmitting beschreibt das ganz, ganz wunderbar. Wir befinden uns in einem düsteren Tal, in dem es ständig kalt ist, in dem die Zufahrtswege nach draußen, es gibt praktisch keine. Das heißt, Astrid kommt eigentlich überhaupt nicht aus ihrem Dorf hinaus oder über die Berge hinweg. Das heißt, sie muss sich sie kann sich das im Grunde genommen nur so ein bisschen fantasieren.
Wir wollen noch mal ganz kurz auf den Autor natürlich eingehen. Lars Schmitting hat mit seinem Buch Der Mann und das Holz quasi so eine Bibel für Holzfreunde verfasst, ist damit auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Warum wählt er jetzt diesen literarischen Weg?
Lars Schmitting hat eine große Leidenschaft für den Stoff Holz. Also er kann Holz beschreibt er sehr sinnlich. Er hat das sozusagen sehr praktisch gemacht in diesem immensen Bestseller, den wir da publiziert haben. Er hat dann ein weiteres Buch geschrieben, Die Birken wissen's noch. Also da ist das Holz ja auch schon wieder im Titel.
Also
Lars Schmitting ist ein Holzmann. Ja. Aber er kann natürlich auch spannende Romane schreiben.
Und das merkt man auch bei diesem Buch. Und ich habe gehört, dass dieses Buch der Auftakt einer Reihe ist. Wissen Sie denn schon, weil ich habe es Leuten hören, dass schon einige Anfragen es gibt. Wann geht es denn weiter? Wissen Sie es?
Lars Schmitting lässt sich sehr viel Zeit mit seinen Büchern. Das gefällt der Lektorin, weil wenn sie dann da sind, dann sind sie formvollendet. Aber ich weiß, dass Leserinnen und Leser immer wieder fragen, wann bitte kommt das nächste Buch? Man schlägt die letzte Seite zu und man ist sozusagen, man kommt nicht mehr los, man möchte jetzt die Fortsetzung lesen. Hier hat Lars Schmitting eine Trilogie geplant und der nächste Band wird, es tut mir leid, das zu sagen, voraussichtlich erst 2021 erscheinen. Natürlich wieder viele Recherchen.
Dann würde ich vorschlagen, lesen wir das Buch einfach ein oder zweimal.
Das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag.
Was wir bisher gelernt haben, ist, dass auf Covern von Büchern, die irgendwas mit Norwegen zu tun haben, immer Fjorde, Berge und Wasser drauf sind. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ob das das Einzige ist, was Norwegen zu bieten hat. Ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, nein, ist es natürlich nicht. Per Egil Hegge, der ist norwegischer Autor und Journalist und soll mit seinem Buch Norwegen von A bis Ö einen etwas anderen Reiseführer verfasst haben. Herr Hörning, also ich höre immer wieder, dieser Reiseführer ist anders. Jeder zweite Reiseführer versucht anders zu sein. Wie schafft Herr Hegge das, jetzt wirklich einen anderen Ratgeber hinbekommen zu haben?
Das stimmt. Anders ist ein gutes Stichwort, weil es gibt einen norwegischer Lyriker, Rolf Jacobsen, hat es Norwegen Andersland genannt. Und da dachten wir, da müssten wir auch ein bisschen was anderes machen. Also der Hegge ist Journalist, wie Sie gesagt haben, und beschäftigt sich mit sprachlichen Phänomenen, hat eine tägliche Kolumne in der größten Tageszeitung Norwegens, Aftenposten, und nimmt da Begriffe auf, von denen er meint, sie seien typisch norwegisch. Und die würden Norwegen von allen Ländern auf der ganzen Welt, zumindest von Europa, unterscheiden. Das sind dann solchen paar von den
Begriffen. Aber sehr gerne.
Also, es gibt so ein paar Lieblingsbegriffe von mir, die ich sehr schön finde. Eines ist zum Beispiel Freiluftpilz. Kann man sich ja vorstellen, das ist ein Pilz, was man halt draußen trinkt. In Norwegen ist es ein bisschen was anders. Das, nämlich sobald sich im Frühling, der erste Sonnenstrahl zeigt, geht der Norweger raus mit einem Bier in der Hand und feiert, dass der Sommer bald kommt, auch wenn es noch ein paar Monate dauert. Finde ich auch grundsympathisch. Ja. Und das macht er dann noch sympathischer, nämlich im Grillanzug. Grillanzug ist nämlich eigentlich was wir unter Jogginganzug kennen. Der Norweger läuft aber nicht so gerne. Dafür ist er gerne bequem. Auch grundsympathisch, deswegen im Grillanzug.
Das klingt ja wirklich gut.
Ja, das sind solche Begriffe, die einem Norwegen ziemlich klar machen. Dann gibt es auch noch so schöne Sachen wie Harritur, finde ich auch einen großartigen Begriff. Wir kennen es eigentlich als Butterfahrt. Der Norweger fährt von Norwegen nach Schweden rüber, kauft dort billig ein, Harry-Tour. Das hat den norwegischen Landwirtschaftsminister so geärgert, er sagt, das ist doch total Harry. Harry ist wiederum ein Begriff aus den 20er Jahren. Da waren nämlich in der norwegischen Arbeiterschaft, wurden die Kinder gerne nach so einem amerikanischen Namen genannt. Harry. Und das finden die feinen Norweger das ziemlich blöd. Da werden die feinen Norweger, die haben ihre Kinder eher nach deutschen oder dänischen Namen genannt. Jedenfalls Harry. Und Harry ist jetzt auch so ein Adjektiv geworden für ziemlich Banane, würden wir sagen, oder ziemlich daneben Harry-Tour.
Ah, okay. Jetzt muss ich Sie stoppen, weil es klingt für mich wahnsinnig interessant. Ja. Und sehr, sehr lustig auch teilweise. Ja. Das Problem ist aber, wenn ich so einen Reiseratgeber habe, bräuchte ich doch aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich nach Norwegen fahre, noch einen richtigen Reiseratgeber, um mich dort orientieren zu können?
Absolut, natürlich.
Ja? Also kann ich alles leisten?
Nein, der kann ich alles leisten. Den würde ich eher sozusagen als Kulturhistorie, Mentalitätsgeschichte. Also wenn Sie wissen wollen, wie die Norweger ticken, das kriegen Sie nicht aus einem Reiseführer, aber das kriegen Sie aus unserem anderen Reiseführer.
Und wenn man dann in Deutschland irgendwann auch dieses Frühlingspilz einführt, kann man
Freiluftpilz
kann man eine schöne Anekdote erzählen.
Absolut.
Und damit kommen wir auch schon zum Seitensprung, weil jedes Mal im Surkamp Espresso werden wir auch ein Buch von einem anderen Verlag vorstellen. Und ich bin jedes Mal gespannt, was denn da kommt. Frau Gretter, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe Ihnen einen norwegischen Autor mitgebracht, Tarjei Vesaas. Das passt sehr gut. Das Buch heißt Das Eisschloss. Und es ist erschienen im Berliner Gugolz Verlag. Und dorthin mache ich immer gern einen Seitensprung. Ich bin ja eine Vielleserin, aber es passiert auch Vielleserinnen, dass sie irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo sie sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist ja ungeheuerlich. Was ist denn das für ein Buch? Dieser Vesaas ist 1970 schon gestorben. Er ist mehrfach für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden. Er, ganz Norwegen, versteht nicht, warum er ihn nie bekommen hat. Ich nach der Lektüre dieses Buches auch nicht. Dieses Buch, man beginnt zu lesen, und das Herz schmilzt einem, dann wird es plötzlich eisig und kalt und dazwischen pocht es ganz heftig. Diese Geschichte von zwei jungen Mädchen, 11 Jahre alt, ist so ungeheuerlich. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Auch dieses sehr poetische Buch ist wieder übersetzt worden von Hinrich Schmidt-Henkels. Mhm. Ebenso wie das Buch von Lars Schmütting. Ich arbeite sehr gern mit ihm und er ist einer der profiliertesten und besten Übersetzer, die wir aus dem Norwegischen und anderen Sprachen natürlich kennen.
Und das ist natürlich beruhigend, dass die Übersetzung so großartig ist. Vielen, vielen Dank für diese Empfehlung. Und das war's auch schon wieder vom Surkamp Espresso. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind, weil wir sind es auf jeden Fall.